Detektor FM. Zurück zum Thema.
Dieses Jahr müssen Sie ran. Oder sollten Sie ran. Und zwar, und das ist das Witzige, wenn Sie wollen, dass sich was ändert. Und auch wenn Sie wollen, dass sich nichts ändert. Es geht natürlich ums Wählen. Im September ist es soweit, dann wird der neue Bundestag gewählt. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wir hören in letzter Zeit ganz oft Menschen, die wollen zwar wählen, aber die wissen nicht mehr so richtig, welche Partei. Da haben wir uns gedacht, da fragen wir die Parteien einfach mal selbst. Warum wählen und warum euch? So heißt unsere kleine Serie. Und in den kommenden Wochen sprechen wir mit verschiedenen Parteien, die sich zur Wahl stellen. Und heute machen wir den Anfang mit Simone Peter, denn die ist Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Frau Peter.
Hallo Herr Kehling, grüße Sie.
Die erste Frage, die ist noch leicht. Warum sollte man denn überhaupt wählen und warum ausgerechnet Die Grünen?
Na, zunächst mal ist ja in einer Demokratie das Wählen das Grundgebot. Das heißt, die Menschen selber bestimmen die Zusammensetzung des Parlaments und damit die Politik. Und das wird immer wichtiger, wenn wir sehen, dass von rechts über rechte Kräfte in Europa, außerhalb Europas, man sieht jetzt so den Aufstieg von Donald Trump, aber auch in Deutschland selber über die Rechtspopulisten wie die AfD zentrale demokratische Elemente in Frage gestellt werden. Und deswegen ist es ein Gebot der Stunde, wählen zu gehen. Für uns Grüne ist es natürlich wichtig, dass wir unterstützt werden, um gerade im Kontext zu den Rechtspopulisten oder im Gegensatz zu den Rechtspopulisten eine weltoffene, freie, gerechte und ökologische Gesellschaft zu bewahren und weiterzuentwickeln. Wir stehen für die Sicherung der Lebensgrundlagen. Wir wollen, dass auch die zukünftigen Generationen hier auf diesem Planeten ein gutes Auskommen haben und dass wir auch denjenigen, denen es heute nicht gut geht, zum Beispiel in Entwicklungs- und Schwellenländern, dass wir denen Chancen geben. Dafür streiten wir Grüne und hier in Deutschland ganz besonders gegen Rechts- und gegen Rechtsnationalisten.
Eine Besonderheit bei den Grünen ist ja, dass sie nicht nur einen Spitzenkandidaten ins Rennen schicken, sondern gleich zwei. Da die Frage, was mache ich denn, wenn ich einen von den beiden ganz gut finde, den anderen aber nicht? Kann ich dann noch grün wählen?
Klar, das auf jeden Fall, weil den einen oder die eine würden sie ja dann auf jeden Fall unterstützen. Und wir sind immer als Spitzenteam unterwegs. Manchmal gab es auch nur einen Kandidaten, aber in den letzten Jahren hat sich das doch für uns verfestigt, dass wir gut damit fahren, dass wir Männlein und Weiblein in der Spitze haben. Das hat ja bei uns auch Tradition, dass Frauen immer eine Chance haben, vorne zu stehen und dass wir in der politischen Darstellung auch dieses Spitzenteam an der Basis haben wählen lassen. Das heißt nicht im Hinterzimmer ausgekungelt, sondern das haben wir uns alle Mitglieder mitbestimmt. Und ich glaube, wir sind jetzt sehr zufrieden mit dem Team. Wir werden mit diesem Team die Wahlen bestreiten und vor allen Dingen kommt es auf die Inhalte an, Weltoffenheit, Ökologie, Soziales, das habe ich ja am Anfang schon genannt.
Zum Beispiel die SPD zeigt aber doch gerade, wie hilfreich es sein kann, ein ganz klares, eindeutiges Angebot zu machen und das auch zu personifizieren in einem Spitzenkandidaten. Und ein paar Prozente, die die SPD derzeit zulegt, hat sie ja auch von Ihnen gemopst. Wird das Prinzip Doppelspitze bei den Grünen vielleicht doch so langsam zu einem Problem?
Nein, das Prinzip Doppelspitze, wie gesagt, haben wir ja schon öfter und auch immer wieder mit Wahlerfolgen verbunden. Das ist für uns eine Möglichkeit zu sagen, wir können Macht teilen. Frauen haben für uns einen ganz zentralen Stellenwert. Das wollen wir nach vorne stellen. Und wir stehen ja für unsere Programmatik. Und da bin ich auch hoffnungsfroh, dass wir die Wählerinnen und Wähler binden können, weil vielen klarer wird, dass die Klimakrise voranschreitet, dass wir Fragen für das Zusammenleben mit Geflüchteten brauchen, dass wir den Gerechtigkeitsfaktor nach vorne stellen. Das wird in den nächsten Monaten ganz klar die Zielsetzung sein. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Ich finde es gut, dass mit Martin Schulz in der Tat ein bisschen mehr Spannung in die Wahl gekommen ist oder in den Wahlkampf, weil damit ein Angebot für uns nach verschiedenen Seiten besteht. Wir werden am Ende sehen, wie es am besten passt. Und das Wichtigste sind eben die inhaltlichen Schwerpunkte.
Die Grünen galten ja lange als die Alternative für all jene, die ein bisschen frischen Wind in die Parteienlandschaft bringen wollten. Nun kann man Cem Özdemir ja durchaus als Realo bezeichnen. Katrin Göring-Eckardt gehört so eher einem wertkonservativen Lager zu, um es so auszudrücken. So wahnsinnig progressiv wirken die Grünen mit solchen Personalien auf viele Menschen aber nicht mehr. Wie wollen Sie das lösen? Oder geht es vielleicht gar nicht mehr darum, nur frischen Wind in die Parteienlandschaft zu bringen?
Also ich würde sagen, dass wir in den letzten gut 35 Jahren unseres Bestehens immer wieder frischen Wind reingebracht haben und das auch weiterhin tun. Wir haben ja sehr viel bewegt, obwohl wir die meiste Zeit bis auf die Regierungszeit 98 bis 2005 in der Opposition waren und damit auch viel angestoßen haben. Gerade für diese freie, weltoffene Gesellschaft sehen Sie die Rechte von Schwulen und Lesben. Da ist ja viel passiert, da wollen wir noch mehr, wollen auch stärker fürs Klima kämpfen und da sehen wir uns weiterhin als Partei progressiv. Das hat dann auch weniger mit den Spitzenkandidaten zu tun. Ich sehe unsere Programmatik durch Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir gut repräsentiert und wir werden ja im Juni dann auch unser Programm beschließen, deutlich machen, für was wir stehen und da stellt sich in vielen, vielen Aspekten doch noch ein großer Unterschied zu den anderen Parteien dar. Das machen wir deutlich bis zum September und da sind wir klar als progressive Kraft erkennbar.
Also es gibt ja noch ein bisschen was zu tun für Sie. Die Umfragewerte sind aktuell nicht absolut glänzend. 7-9% erreichen Sie je nach Umfrage. Das ist so auf Armlänge der Linken und unter der AfD teilweise. Kann man aus diesen beiden Vergleichen lernen, dass man eigentlich klare Kante zeigen muss, noch mehr Kontra geben muss? Zieht das besser beim Wähler?
Also zunächst mal kommen die etwas gedämpften Werte ja daher, dass Martin Schulz auf der linken Parteienseite jetzt viele Stimmen an sich zieht. Aber das sind Umfragewerte. Wir sind noch ein gutes halbes Jahr von der Wahl entfernt und uns kommt es darauf an, den Unterschied deutlich zu machen. Deswegen sind wir sehr optimistisch, dass wir klar mit klarer Kante, das ist von uns Grünen gewohnt, das wird auch so bleiben. Da werden wir uns immer wieder dafür einsetzen, dass die Energiewende vorangeht, dass wir die Integration endlich voranbringen, dass wir die Möglichkeiten schaffen, global gerecht Politik zu gestalten. Das werden wir zuspitzen und da bin ich ganz optimistisch, dass die Werte auch wieder nach oben gehen.
Sie sagen zuspitzen. Also Sie haben ja schon gesagt, Martin Schulz klaut da so ein paar Prozentchen. Man kann an Martin Schulz sehen, wie er beim linken Lager ankommt. Ja, dass da Potenzial ist. Was nehmen die Grünen aus diesem Erfolg von Martin Schulz noch mit raus für den eigenen Wahlkampf, für die eigene Ausrichtung, für das eigene, um den Wähler anzusprechen und an die Wahlurne für die Grünen zu holen?
Also zunächst mal, in der Tat, Martin Schulz ist ein Überraschungscoup mit der Personalie gelungen, aber wir haben uns das mal angeguckt in der längeren Historie. Das hatte damals Peer Steinbrück auch und wir wissen, dass er dann nicht derjenige war, der besonders geglänzt hat in der Wahl. Das heißt, Martin Schulz muss erstmal zeigen, für was er steht. Wir sind ja als Grüne immer schon Programm- und Konzeptpartei gewesen, haben immer dargelegt, wie wollen wir die Gesellschaft verändern. Und ich glaube, gerade in diesem Wahlkampf kommt es sehr darauf an, deutlich zu machen, dass es auch Alternativen der Großen Koalition geben muss. Martin Schulz hat immer auf Europaebene die Große Koalition im Europaparlament verteidigt. Das kann ihn auch wieder ein Stück einholen. Die Große Koalition führt zu Wahlmüdigkeit, zu Politikverdrossenheit. Und das ist ja genau das Wichtige, dass wir jetzt die Leute an die Urne bringen müssen, sagen müssen, jede Stimme macht den Unterschied. Ihr wählt, wenn ihr Grün wählt, eine zukunftsfähige Partei, eine Partei, die das Zusammenleben in Europa und global gestalten will und nicht zurück in den Nationalismus verfallen oder in ein Familienbild der 50er Jahre oder eine Energiepolitik der 60er, 70er Jahre, sondern wir wollen was Neues und das ist unsere Herausforderung, deutlich zu machen, dass es da große Unterschiede zu Martin Schulz und der SPD und den anderen Parteien gibt.
Jetzt arbeiten die Grünen auf Länderebene in ganz unterschiedlichen Koalitionen schon mit anderen Parteien zusammen. Sie haben angedeutet, dass auch die Grünen zeigen müssen, dass eine Alternative es geben kann, zum Beispiel zur Großen Koalition. Jetzt könnte man sagen, jetzt wo auch ein Schwarz-Grün, was früher mal undenkbar war, eine Option darstellt, verlieren damit die Grünen nicht eigentlich ihre alten Werte?
Gerade weil Sie die Bündnisse in den Ländern ansprechen, da sind ja die meisten Bündnisse mit der SPD auf lange Sicht eingestellt. Es gibt auch andere, aber ich denke, der bevorzugte Partner ist und bleibt die SPD. Das hat in den letzten Jahren nicht mehr für ein Regierungsbündnis gereicht auf Bundesebene. Deswegen haben wir als Bundesvorstand gesagt, wir wollen sehen, mit wem am Ende die Schnittmengen am besten passen. Und da sind unsere Inhalte das Maßgebliche. In den Ländern zeigen wir das ja auch. Da ist ja vieles zum Beispiel an gemeinsamer Umweltpolitik mit 11 Bundesländern vorangebracht worden, ob die Forderungen für ein anderes Düngerecht sind, ob es das Ende der Massentierhaltung ist, ob es die Frage nach des Fortgangs der Energiewende, der erneuerbaren Energien, da haben die Länder viel zusammen erreicht und das wollen wir natürlich auch dann Ende des Jahres im Bund erreichen, sagen, wenn wir mitregieren, dann werden wir in der Klima-, in der Integrationspolitik, in der Frage der sozialen Gleichheit einiges voranbringen wollen und das wird sich deutlich unterscheiden zu dem, was die Große Koalition jetzt macht.
Wir fragen mit Blick auf den Bundestagswahlkampf. Warum sollte man wählen und wen? Und heute sprechen wir über die Grünen und zwar mit Parteivorsitzender Simone Peter. Gleich geht's damit weiter. Und wir kommen zurück und ich spreche mit Frau Simone Peter von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo.
Hallo.
Dann schauen wir uns mal ein konkretes Politikfeld an, für das die Grünen traditionell laut kämpfen. Die Migrationspolitik. Viele Menschen empfinden hier ein altes Vorurteil, um es so überspitzt zu sagen, neu bestätigt. Nämlich, dass die Grünen ganz gut darin sind, Opposition zu machen, ja, und Forderungen zu stellen, aber vielleicht nicht ganz so gut darin, das auch in Realpolitik umzusetzen. Da gibt es eine konkrete Sache, über die wir sprechen wollen. Unter der Verantwortung des einzigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann schiebt Baden-Württemberg weiter fleißig ab, auch nach Afghanistan zum Beispiel. Und das, obwohl ihre Partei sagt, das ist eben kein sicheres Herkunftsland. Wie kann das sein? Ist das kein Widerspruch?
Also zunächst mal schiebt Baden-Württemberg nicht weiter fleißig ab, weil wir als grüner Partner in dieser Konstellation mit der CDU erreicht haben, dass die Einzelfälle sehr genau angeschaut werden. Dass es nicht sein kann, dass Menschen, die lange integriert sind, hier in ein unsicheres Land abgeschoben werden. In Baden-Württemberg ist das Innenressort in der Hand von Herrn Strobel, einem CDU-Politiker. Das heißt, hier gilt es, unsere Interessen deutlich zu machen. Der baden-württembergische Ministerpräsident hat gerade letzte Woche die Bundesregierung angeschrieben, deutlich gemacht, es kann nicht sein, dass die Länder im Einzelfall entscheiden, ob Afghanistan sicher ist oder nicht und ob sie einzelne Menschen melden, zumal die Länder nur 3 Monate einen Abschiebestopp anordnen können und dann wieder vor demselben Dilemma stehen. Das haben einige Bundesländer gemacht, das ist auch gut so, aber das kann keine dauerhafte Regelung sein. Deswegen sagen wir alle zusammen mit den Ländern, der Bundesaußenminister muss klar bekennen, da gibt es auch viele Zahlen, zum Beispiel das UN-Flüchtlingshilfswerk, dass Afghanistan im Gesamten kein sicheres Land ist. Es gibt immer wieder Bombenanschläge, es gibt Bedrohungen. Die Bundeswehr ist ja dort sogar unter Legitimation der Großen Koalition im Einsatz, um Frieden zu sichern. Das kann nicht sein. Wir brauchen eine klare Entscheidung. Afghanistan ist nicht sicher und dann muss generell mit diesen Abschiebeflügen Einhalt geboten werden. Das muss gestoppt werden.
Bei politischen Parteien ist ja nicht unüblich, dass die Jugendorganisation in ihren Forderungen ein wenig mehr über die Stränge schlagen darf als die große Partei, auch um so ein bisschen auszuloten, worauf die Öffentlichkeit wie reagiert bei gewissen Forderungen. Wenn man sich mal anschaut, wofür die grüne Jugend so steht, dann findet man zum Beispiel da Punkte wie alle Drogen legalisieren, da heißt es Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten, 100% Erbschaftssteuer für hohe Erbschaften, eine Umverteilungspolitik, die Märkte stärker regulieren oder sogar Bußgelder, wenn das Internet zu langsam ist. Wenn wir jetzt mal unterstellen, das sind die Grünen der Zukunft, wenn man so will, dann klingt das nach einer Partei, die einen ganz schön gängelnden Staat will, oder?
Ach nein, die grüne Jugend, die war schon immer sehr progressiv, hat uns getrieben, das ist auch gut so, das ist auch genau der Sinn der Jugendorganisationen, das ist in anderen Parteien ja nicht anders, wenn sich zum Beispiel die Jusos angucken bei der SPD, aber das ist ja genau das, überspitzte Forderungen führen ja dazu, dass die Älteren dann in der Partei darüber nachdenken, was kann man da übernehmen und bestimmte Ansätze, wie zum Beispiel den Zugang zu Cannabis, um die Kriminalisierung ein Stück zurückzunehmen und den Menschen einen Zugang zu gewährleisten, die es ansonsten frei Alkohol kaufen können, was nicht minder gefährlich ist. Das ist ja ein berechtigter Ansatz. Bei uns geht es natürlich nicht um die gesamte Freigabe aller Drogen, aber wie gesagt, die grüne Jugend, die überspitzt manchmal und die Diskussion mit der grünen Jugend ist für uns immer sehr, sehr spannend, weil wir sehen, da sind bestimmte Ansätze, die in dem einen oder anderen Fall dann vielleicht auch etwas abgemildert mal zum Erfolg führen, aber wenn wir die grüne Jugend nicht hätten, dann wird uns ganz sicher als Partei was fehlen und das ist ein zentrales progressives Element, das wir brauchen.
Kommen wir zu der Frage und die führt genau dahin, wen oder welche Wähler die Grünen letztendlich eigentlich repräsentieren. Fast 40% der deutschen Journalisten zum Beispiel haben Sympathien für die Grünen nach einer Untersuchung des Kommunikationswissenschaftlers Sigrid Feischenberg von 2005. Bei den Beamten sind es noch mehr laut Professor Dr. Manfred Güllner, also eine bildungsbürgerliche Partei, wenn man so will, klingt aber nicht wirklich nach einer Bürgerpartei und Wahlen gewinnt man ja auch auf dem breiten Land, wenn man so will. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass Parteien den Anspruch, wirklich alle Menschen einer Bevölkerung zu vertreten, immer seltener haben?
Also ich würde schon sagen, dass wir im Interesse aller Menschen agieren. Den Anspruch erheben sicher alle, weil es darum geht, die Parteiprogrammatik hier für die gesamte Gesellschaft zu etablieren. Wenn wir sagen, wir wollen eine weltoffene Gesellschaft, wir wollen, dass wir Menschen, die vor Krieg und Hunger fliehen, hier aufnehmen, dass wir die integrieren können, dass wir auch Mittel bereitstellen, dass wir alles tun, um die Klimakatastrophe abzuwenden und die Umweltzerstörung einzudämmen. Da folgen uns nicht alle, aber ich glaube schon, dass es ein Programm ist, was im Sinne aller gestaltet wird. Wir wissen, dass uns viele aus dem Bildungsbürgertum wählen, aber die stellen selber ja auch den Anspruch, dass wir gerade zum Beispiel das Thema soziale Gerechtigkeit, die Spaltung zwischen Arm und Reich abmildern, dass das deren Anspruch ist und dem versuchen wir gerecht zu werden, ohne die eigene Geschichte außer Acht zu lassen. Wir kommen aus einer Bürgerrechtsbewegung, haben für Frauenrechte, gegen Krieg, gegen die Atomwaffen, für erneuerbare Energien von Grund auf gekämpft. Und das spiegelt sich heute noch wieder. Vieles hat sich davon ja auch etabliert. Der Atomausstieg ist real geworden. Das Thema Integration, Einwanderungsgesetz wird diskutiert. Aber manches haben wir auch noch nicht 100% umgesetzt. Und vieles bleibt noch im Argen. Und dafür kämpfen wir weiter.
Weil Sie in unserem ersten Teil des Interviews schon gesagt haben, dass man gerade angesichts des steigenden oder des zunehmenden Populismus und rechter Kräfte im Land, in Europa und auf der Welt einen Gegenentwurf bieten müsste, wenn man zum Beispiel mit jemandem zu tun hat, dem die Ehe zwischen Mann und Frau heilig ist, der den Klimawandel im Idealfall für weniger krass hält oder menschengemacht hält, als er vielleicht ist und Abtreibung für Mord hält. Wie wollen die Grünen so einen Wähler erreichen? können Sie so eine Wähler erreichen?
Also zunächst mal sehen wir ja, dass viele Menschen nicht mehr damit einverstanden sind, dass die Ehe allein für Mann und Frau gilt. Die soll ja weiter bestehen bleiben. Ist ja nicht so, dass wir das abschaffen wollen. Wir wollen es erweitern. Das heißt, die Institution der Ehe, die Absicherung auch von gleichgeschlechtlichen Paaren, das ist in fast allen Ländern um uns herum mittlerweile schon beschlossen. Also Luxemburg, Frankreich, Holland, fast jährlich kommen neue dazu. Da sind wir regelrecht rückständig. Und die Frage des Klimawandels, das ist keine Frage mehr des Glaubens, sondern die Wissenschaft belegt, da ist es wichtig, diejenigen zu erreichen, die sagen, wir müssen was tun. Und da sind wir schon eher in der Mehrheitsgesellschaft angelangt. Die meisten Menschen sagen, wir wollen raus aus der Kohle, raus aus Atomen, mehr erneuerbare Energien. Das ist seit Jahren eine breite Zustimmung. Das umzusetzen ist immer wieder eine Herausforderung, aber dafür stehen wir. Und da sind wir uns auch klares Gegenmodell, zum Beispiel zur AfD. Die hat uns erklärt, wir seien das Gegenmodell, das nehmen wir an. Wir wollen kein verkrustetes Familienmodell mehr. Wir wollen nicht mehr zurück zu Kohle und Atomen. Wir wollen auch nicht mehr zurück zum Nationalismus, der in ganz Europa eher zu Krieg und zu Terror geführt hat. Das ist nicht unser Weltbild. Und da haben wir auch eine ganz, ganz klare Haltung.
Wo wir gerade bei Ehe waren, so knapp 20% Ihrer Parteimitglieder sind katholisch, mehr als ein Drittel evangelisch. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ist Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken. Katrin Göring-Eckardt war lange Präses der evangelischen Kirche in Deutschland. Gleichzeitig wollen Sie die Ehe für alle, haben Sie ja schon gesagt, die komplette Gleichstellung, keine strafrechtliche Verfolgung von Abtreibungen. Was wähle ich denn mit den Grünen? Christliche Werte oder weltliche Moderne oder irgendwas dazwischen?
Sie wählen mit den Grünen eine Partei, die für eine weltoffene, für eine gerechte und eine zukunftsfähige Gesellschaft kämpft. Das ist auch unabhängig von der Glaubensrichtung. Ich bin zum Beispiel komplett konfessionslos. Wir haben die verschiedensten Richtungen vertreten. Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen, dass auch alle Religionen, fern sie sich dem Grundgesetz, und das ist die Basis, verpflichten, auch ihre Möglichkeiten ausleben können. Ich fand das gut, dass der ehemalige Bundespräsident gesagt hat, wir sind ein Land, in dem der Islam sich ausbreiten kann. Islam gehört zu Deutschland. Wir wollen den Dialog suchen, deutlich machen, wie wir zusammenleben können. Und das ist die Grundhaltung. Also ein gutes Zusammenleben mit allen, die zu uns kommen, die schon hier sind und das Ganze auf solche Beine stellen, damit das Land, Europa und der Kontinent auch in Zukunft lebensfähig ist. Und das heißt in erster Linie auch den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Das war ein sehr schöpferischer Ansatz, den ja auch der Papst in seiner letzten Enzyklika deutlich gemacht hat. Daran sieht man, dass grüner Gedanke schon weit verbreitet ist und daran kann man gut anknüpfen.
Das sagt Simone Peter, sie ist Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Im September ist Bundestagswahl und wir sprechen in den kommenden Wochen mit verschiedenen Parteien und stellen Ihnen die Frage, warum sollte man gerade euch wählen? Ich sage danke, Frau Peter.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.